Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Und in dieser Folge geht es um das Thema Komfortzone verlassen und einfach mal ins kalte Wasser springen. Ich habe mir den Tillmann Vorhoff eingeladen. Tillmann ist Umweltingenieur und Mediator und Podcast-Host des Podcastes Kaltes Wasser. Tillmann interviewt in seinem Podcast Menschen, die gegründet haben, zum Thema Anfangen, zum Thema Losgehen und zum Thema Komfortzone überwinden. Ich habe Tillmann gefragt, was diese Menschen alle gemeinsam haben, was die größten Learnings waren und unter anderem auch, was er raten kann für den Sprung ins kalte Wasser. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen Podcast und herzlich willkommen, lieber Tillmann Vorhoff.
Ja, hallo, liebe Anja.
Tillmann, freut mich, dass du zugesagt hast für dieses Podcast-Interview hier. Und du hast ja auch selber einen Podcast. Heute soll es um dein Thema tatsächlich gehen. Du hast den Podcast Kaltes Wasser. Und da geht es darum, um das Anfangen, um das Losgehen, um das Komfortzone überwinden. Ne, das große Thema Anfangen. Und da habe ich ganz, ganz viele Fragen an dich jetzt mitgebracht, weil du natürlich ganz viele Gründer auch interviewt hast. Und da würde ich ganz gerne als erstes mal von dir wissen, was haben denn diese Menschen, diese Gründer alle so gemeinsam?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Anja. Ist auch mal spannend, auf der anderen Seite zu sein und nicht derjenige, der die Fragen stellt. Von daher herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, was haben die Menschen, die ich bisher so interviewt habe, gemeinsam? Ist eine gute Frage. Die haben nämlich auch ziemlich viel nicht gemeinsam, denn so ein bisschen stellt sich ja die Frage, wo fangen die Gründer auch an? Also es gibt viele, die als Uni-Projekt gestartet sind, andere haben einfach mal in einer WG angefangen mit einer Idee, andere wiederum sind in ihrem Berufsleben, also der Dirk Lenz, den ich neulich dabei hatte von Gut24, der hat dann jetzt mit 56 nochmal gegründet. Eine Idee, die 16 Jahre lang in seinem Kopf geschlummert ist und jetzt, nachdem die Digitalisierung soweit war, dass seine Idee auch umsetzbar war, dann auch angefangen hat. Also echt sehr unterschiedliche Startpunkte und auch Gründe, warum die Menschen angefangen haben. Sei es, um ein eigenes Problem zu lösen oder ein Problem, was sie gesehen haben in der Welt, wo sie sehen, okay, da ist noch eine Lücke, da ist eine Marktlücke und da fehlt was. Ich würde sagen, das, was alle vereint, ist letztendlich, dass sie eine Idee haben, die sie nicht mehr loslässt. Also wo sie nach Feierabend oder so anfangen, drüber nachzudenken oder auch morgens als erstes aufstehen und diese Idee lässt sie nicht mehr los. Ob es eine Idee war, die sie beim Joggen hatten oder in einer Situation im Alltag, die sie erlebt haben. Das, was sie irgendwie vereint, ist, dass ja diese Idee sie einfach nicht mehr losgelassen hat und so sehr eingenommen hat. Denn also ich kenne es auch von mir, dass wir Menschen jeden Tag durch diese vielen Eindrücke, die wir kriegen, durch Social Media, durch das tägliche Leben, man fährt in der Bahn zur Arbeit oder man ist im Beruf am Schreibtisch und guckt dann mal aus dem Fenster und kriegt irgendwie eine Idee oder eine Eingebung. Wir haben ja ganz viele Ideen den ganzen Tag über und sehr viele werden aber wieder fallen gelassen. Und das, was viele von den Gründern, die ich jetzt so interviewt habe und Gründerinnen gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwann über so eine Idee gestolpert sind, die sie nicht mehr losgelassen hat. Und wo sie dann eigentlich direkt auch gesagt haben, okay, das muss ich jetzt mal verfolgen und mal gucken, okay, was gibt es eigentlich am Markt vielleicht dafür schon, mal tiefer in die Recherche zu gehen und dann auch sich zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt, dieses Produkt oder diese Idee, diesen Service anbieten möchte, was müsste ich dafür tun? Und wie fange ich an?
Und wie ist es mit dem Thema Angst und tatsächlich loszugehen? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Mhm. Ja. Also ich kann jetzt nicht für alle 36 Gründer sprechen, die ich interviewt habe, dass die alle genauso mutig sind, sage ich mal, und ins kalte Wasser springen einfach. Ich habe jetzt die Sarah Grohe zum Beispiel von Ehrlich Textil. Die hat Ehrlich Textil gegründet. Das ist eine Basics-Unterwäschen-Marke, die nachhaltig ist. Die hat zum Beispiel im Job noch gekündigt, also im Job gegründet. Sie war beim anderen Startup angestellt und sie hat in ihrem Startup sozusagen die Idee gepitcht oder hatte die Idee mit ein, zwei anderen, mit ihrem Mitgründer ebenfalls und haben dann gemeinsam auch ein Investment klargemacht schon und waren dann sozusagen, haben gegründet und hatten direkt auch schon ein Gehalt durch dieses Investment. Und das war, sie hat selber gesagt, ich bin eine Person, die diese Sicherheit braucht und dadurch, halt durch dieses Investment war es dann so weit, dass sie gesagt hat, okay, dann springen wir jetzt und wir probieren das halt und wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, dann geht es halt wieder zurück zum anderen Startup, weil die mich auch gerne, also sehr ungern haben gehen lassen. Andere wiederum, die haben 2 Wochen, nachdem sie die Idee hatten, ihren Job gekündigt und haben gesagt, mit ihrer Freundin, die Jessica und Stephanie von Hoofmint.
Von was?
Okay, wir von Hoofmint. Das ist ein nachhaltiges Reitlabel, Modelabel für nachhaltige Reitmode. Die haben eigentlich 2 Wochen nach der Idee gesagt, okay, alles klar, ich kündige und wir machen das jetzt gemeinsam und ziehen das durch und springen jetzt quasi rein. Also wirklich unterschiedliche Arten von Levels dieses Muts, was man ja auch oft mal so sagt, Gründermut, der da den Gründerinnen quasi zugeschrieben wird. Von daher ist da, glaube ich, man muss nicht unbedingt direkt mutig sein, aber es gibt viele, die einfach auch natürlich springen. Das, was aber oft bei vielen, was wir mal bei den Gemeinsamkeiten sind, ähnlich ist, dass sie oft mit sehr kleinen Schritten anfangen und einfach mal so ein bisschen gucken und probieren. Also da ist jetzt der Paul Kupfer von Soul Bottles, der mit seinem Mitbewohner einfach mal auf Glasflaschen, alte Wodkaflaschen, Weinflaschen Designs geprintet hat. Einfach um Glasflaschen attraktiver zu machen, für Menschen zu mitnehmen, damit sie sich nicht mehr Plastikflaschen kaufen. Und das haben sie dann erstmal an Freunde verkauft, auf WG-Partys, haben das dann Freunde gesehen im Regal und gesagt, ey, das finden wir cool. Habt ihr davon noch was? Sind auf solche Märkte gegangen, Nachhaltigkeitsmärkte oder sowas, das gibt es ja immer öfter jetzt auch, dann da was verkauft und sind nach und nach dann größer geworden, bis man dann irgendwann den ersten Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einstellt und haben jetzt dann halt nach 3, 4 Jahren 50 Mitarbeiterinnen in ihrem Unternehmen und das sind noch ein paar andere Produkte dann dazugekommen, aber alles hat angefangen mit einer ersten kleinen Idee und einer ersten kleinen Umsetzung. Also das Wichtigste war eigentlich, dass man in die Umsetzung kommt und vom Papier tatsächlich dann nochmal was macht.
Absolut, ja. Genau, so kleine Schritte hast du gerade gesagt. Und ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen, also das ist natürlich was sehr Persönliches, wie du gerade gesagt hast. Also Mut ist natürlich nicht bei jedem gleich, in gleicher Menge sozusagen vorhanden. Mhm. Und zum anderen, du hast gerade eben angesprochen, ein 56-Jähriger, der sich jetzt seit 15 Jahren hat er die Idee und habe ich jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber so ungefähr hat er sich selbstständig gemacht, ist natürlich was anderes, als wenn jetzt ein, vielleicht noch mit Familie oder so, ne, als wenn jetzt jemand mit 25 sich direkt aus der Uni raus selbstständig macht. Ich glaube, da sind einfach ganz andere Voraussetzungen dann auch da.
Mhm. Nee, definitiv. Also Dirk hat natürlich schon seine ganze Berufserfahrung und war vorher Versicherungsmakler und das, was er jetzt gestartet hat, dreht sich auch rund um das Thema Versicherung. Und er hatte sozusagen auch schon vorgesorgt, ne, für sich finanziell. Und das war jetzt einfach nochmal was, was er umsetzen wollte, um auch zurückzugeben. Eine Idee, die er einfach noch hatte, um sozialen Impact auch zu generieren, nachdem er jetzt ganz lange Zeit in der Versicherungsbranche tätig war. Das ist natürlich anders für jemanden, der gerade aus dem Studium kommt und gar keinen finanziellen Background hat. Oder, also ich kenne es aus meinem Studium noch, ist auch noch nicht so lange her. Da ist man froh, wenn man irgendwie 4 Stellen auf dem Konto hat. Und da ist es natürlich dann ein höheres Risiko. dann einfach zu sagen, man gründet was. Vor allem, wenn man was gründet, wo man ein Produkt hat, wo man auch irgendwie vorher Kapital braucht, um dann solche Sachen in Auftrag zu geben oder um Rohstoffe einzukaufen für die Eiscreme, die man herstellt, wie es bei Nomu zum Beispiel war. Aber da fängt es dann auch mit ganz kleinen Sachen an. Dass sie erstmal eine ganz kleine Eismaschine sich gekauft haben und mit irgendwie schon ihren Weg auch gefunden haben, indem sie in einer Salat- oder in so einem Salatrestaurant einen Deal gemacht haben, hey, nachts braucht ihr ja gar nicht unseren, braucht ihr eure Küche ja gar nicht. Wie wäre es dann, wenn wir euch so ein bisschen was dafür geben würden von der Miete? Dafür dürfen wir nachts dann da unser Eis machen. Und wenn man so eine Idee hat und sowas nicht loslässt, dann findet man auch irgendwie so seinen Weg. Und das habe ich halt echt in den Gesprächen mit den Gründerinnen und Gründern festgestellt, dass es fängt oft mit einem kleinen Schritt an und irgendwie findet man sich dann oder findet sich der Weg dann schon. Mhm. Und wenn man nur mit einer kleinen Eismaschine anfängt und erstmal irgendwo dann übers Netzwerken und mit Leuten drüber sprechen über die Idee, auch sehr wichtig, einfach mit Leuten über die Idee zu sprechen. Denn da ergeben sich dann auch oft Kooperationen oder Menschen, die sagen, hey, ich kann euch helfen, die mir zum Beispiel in meinem Raum für günstig dann unterkommen könnt. Oder ich kenne auch noch jemanden, der euch helfen kann. Ja, ganz wichtiges Thema, über die Idee zu sprechen auch.
Ja.
Und darüber dann vielleicht auch noch mehr Mut zu generieren, sozusagen noch zu springen, weil man weiß, okay, ich kenne ja Leute, die können mir noch helfen. Und wenn es an den Punkt kommt, habe ich da jetzt auch schon jemanden, den ich da kennengelernt habe. Und ja, einfach klein anzufangen erstmal.
Absolut, ja. Ich glaube, ganz wichtig, wie du gerade sagst, dass man darüber spricht, das ist, glaube ich, super, super wichtig, weil die meisten versuchen, das im Kopf zu lösen. Und um Gottes Willen, wenn jemand meine Idee mitkriegt oder so, das ist, glaube ich, völlig der falsche Ansatz. Und das Thema Netzwerken, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, nicht nur wichtig im Bereich Gründen, sondern auch, wenn man einen anderen Jobwechsel machen möchte, da ist das Thema Netzwerken ja mindestens genauso wichtig, einfach mal mit Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ne? Was ich gerade ganz besonders spannend fand, da haben wir tatsächlich ganz anders gedacht, eben gerade ist mir aufgefallen. Du hast gesagt, dass das leichter ist für den 56-Jährigen als für denjenigen, der von der Uni kommt, weil er kein eigenes Kapital hat und vielleicht auch noch nicht so diesen Background hat und so. Lustigerweise habe ich das ganz anders gemeint und gedacht eben. Aber das ist natürlich auch ein spannender Ansatz, was du da gerade sagst. Ja, klar, natürlich. Also der Vorteil von älteren Arbeitnehmern in dem Fall, wenn die sich selbstständig machen wollen, ist natürlich dieser finanzielle Background, der in der Regel dann da ist und aber auch die Erfahrung, auf die dann zurückgegriffen werden kann, während natürlich bei jungen Menschen aber auch nicht so richtig viel zu verlieren ist. Ne? Oder wie siehst du das? Also ich denke mal so, dass also das ist so das, was ich so mitkriege, ne? Wenn Menschen so vielleicht auch sag ich mal, Anfang, Mitte 40 sind, vielleicht Familie haben, ja, vielleicht ist das nochmal wieder was anderes als mit 56, aber dass man da einfach viel mehr zu verlieren hat sozusagen, weil man ja mitten im Leben steht und vielleicht Kinder zu versorgen hat, ein Haus hat und so. Wie hast du das wahrgenommen in deinen Gesprächen?
Nee, das stimmt. Also da hast du auf jeden Fall recht, wenn es an dieses, also auch ein Denkmuster oder eine Art und Weise, die ich jetzt auch schon viel gehört habe von Gründerinnen und Gründerinnen, auf die Frage, ja, wie habt ihr euch denn den Mut zugesprochen oder wie habt ihr euch da, ja, warum seid ihr gesprungen ins kalte Wasser oder was hat euch geholfen, ins kalte Wasser zu springen? Und da war zum einen, dass man sich im Kopf überlegt, okay, was ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Also, wenn ich das jetzt irgendwie mal ein halbes Jahr mache oder wenn ich diese Entscheidung treffe und das wirklich überhaupt nicht funktioniert, weil irgendwie alles schief geht, wo lande ich denn dann eigentlich? Und das ist in Deutschland nicht so tief, wie man dann eigentlich denkt, weil wir schon ein sehr gutes System hier haben, wo man aufgefangen wird. Und das hilft einfach, diese Angst auch zu nehmen vor so einem Sprung ins kalte Wasser oder um aus seiner Komfortzone auch rauszugehen, sich zu überlegen, okay, was kann denn eigentlich wirklich passieren, wenn jetzt wirklich alles schieflaufen sollte und ich irgendwie, ja, ich verliere alles, was ich auf dem Konto habe, alle meine Assets, ich habe vielleicht auch sogar noch Kredit aufgenommen, 20.000 Euro. Wo lande ich dann, was passiert dann? Und vor allem für junge Menschen ist es, glaube ich, noch weniger Risk. Also wir haben viel zu wenig zu verlieren, wie du auch gesagt hast. Ne? Also nach dem Studium, wir sind es gewohnt, dann ziehen wir halt nochmal bei den Eltern irgendwie ein. So, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was passiert. Wir werden wahrscheinlich nicht auf der Straße landen. Und von daher, ja, warum nicht ausprobieren? Und vielleicht öffnet sich dann eine ganz andere Tür, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe.
Ja. Was ist denn das größte Learning so von denjenigen, die du so interviewt hast im Nachhinein, nachdem die alle losgegangen sind?
Mhm. Also eine Sache, die vielleicht auch nochmal jetzt zum Thema davor auch passt, ist so dieser Respekt vor dem Neuen. Das zum Beispiel auch, wenn man jetzt über Jobwechsel nachdenkt. Ich selber, ich habe noch nie einen Job gekündigt. Ich bin seit 5 Jahren in meinem ersten Job nach dem Studium. Und Job zu kündigen wäre was ganz Neues für mich. Von daher ist da bei mir selber innen drin sowieso auch noch irgendeine kleine Mauer, die mich davon abhalten würde vielleicht, oder wo ich dann nochmal zweimal drüber nachdenke, okay, kündige ich jetzt den Job, ja oder nein? Und das Gleiche war jetzt auch beim Dirk, der zwar schon älter ist und schon viel Erfahrung gesammelt hat in seinem Leben, für ihn war aber das Gründen auch noch was ganz Neues. Und der ist auch nochmal, also der wusste auch nicht alles und hatte auch nicht den Plan und ist auch dann nochmal in so ein Accelerator-Programm gegangen und weil er da ganz viel zu lernen hatte, was ist eigentlich Social Impact und wie funktioniert das Ganze. Und von daher, die Leute, die gründen oder die Menschen, die gegründet haben, die haben einfach auch Lust auf was Neues und eben aus dieser Komfortzone herauszugehen, weil nur da, das wissen deine Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, außerhalb der Komfortzone ist der Bereich, wo man letztendlich auch wächst. Und viele von den Gründerinnen und Gründern haben einfach Lust, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und sehen das halt auch als Learning Opportunity, das einfach mal zu probieren. Und selbst wenn dieses Startup dann scheitern sollte nach 2 Jahren, in diesen 2 Jahren haben sie so viel mehr gelernt, als sie es in irgendeinem anderen normalen Job letztendlich dann gelernt hätten. Weil sie einfach ein Unternehmen geführt haben für 2 Jahre oder ein Unternehmen versucht haben aufzubauen. Und allein das ist schon so viel wert, dass viele Unternehmen sie letztendlich schon auch mit Kurshand nehmen würden. Auch wenn das mit dem Unternehmen nicht funktioniert hat. Aber sie haben dann was dabei gelernt und das ist dann sehr viel wert. Also das ist auch so ein Learning, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, dass viele von den Gründerinnen das gar nicht so sehen, dass es ein Sprung ins kalte Wasser war für sie, weil sie einfach Lust drauf hatten und sie für sich wussten, okay, diese 2 Jahre und selbst wenn die komplett in die Hose gehen, da werde ich viel mehr lernen, als ich jetzt zum Beispiel in 5 Jahren in dem Job lernen würde, wenn ich dieses Jobangebot XY jetzt annehme. So viel auch einmal ganz kurz zu der Frage vorher. Jetzt hast du mich nochmal zu den Learnings gefragt und da will ich tatsächlich nochmal auf das Netzwerk zurückkommen. Denn das habe ich immer wieder in meinen Gesprächen gehört, dass das Wichtigste eigentlich das Netzwerk ist, was sie sich halt aufgebaut haben durch Kaltakquise, Leute einfach mal anrufen, einfach mal anschreiben. So ein bisschen habe ich das jetzt in meinem Podcast ja auch machen müssen, als ich angefangen habe. Ich hatte vorher jetzt noch kein großes Instagram-Following oder also eigentlich gar nicht und habe dann ja Leute anschreiben müssen und denen was pitchen müssen, von wegen, hey, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und habe ja jetzt nicht schon große Reichweite, die ich anbieten kann, eigentlich nur ein Podcast-Gespräch, sage ich mal. Und einfach rauszugehen, Leute anzusprechen, war für mich dann auch schon so ein bisschen was, wo ich aus der Komfortzone rausgekommen bin oder mich da rausbringen musste. Und habe dann aber nach den ersten 2, 3, 4, 5 Nachrichten, die ich geschickt habe, Das dann aber, ja, habe mich da halt weiterentwickelt und dann wurde es immer einfacher und einfacher. Und das Gleiche, so war es halt auch für viele Gründerinnen und Gründer, mit denen ich unterhalten habe, dass ihnen das Netzwerk unheimlich geholfen hat, da bei der Weiterentwicklung. Persönlich für sie, weil sie immer noch jemand, also immer irgendwie jemanden haben, den sie anrufen können, wenn sie irgendein Problem haben. Und ja, dann immer dadurch wachsen können auch.
Okay. Ist ja auch wichtig für einen Jobwechsel, haben wir eben ja auch schon gesagt. Ne? Also das ist nicht nur fürs Gründen, sondern natürlich auch für den Jobwechsel. Ich glaube, das Netzwerk ist wirklich entscheidend im Job. Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Das ist, glaube ich, ein absolut wichtiger Punkt. So, was gab es denn da jemanden, der das bereut hat, jemals loszugehen?
Gute Frage. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte oder jedenfalls nicht, dass mir jemand das erzählt hat. Bisher habe ich auch nur mit Menschen gesprochen, deren Unternehmen weiterhin auch noch besteht, die einfach gesagt haben auch, also die zum einen entweder super viel gelernt haben schon, viel mehr, als sie sich hätten erträumen können, weil es dann irgendwie nach 2 Jahren schon so weit ist, dass sie schon 3 oder 4 Mal das Büroumzug hinter sich hatten, weil sie so stark gewachsen sind. Und eigentlich, wenn sie zurückblicken würden und sagen, okay, jetzt stell dir mal vor 2 Jahren hätte jemand gesagt, du bist heute hier oder das Unternehmen steht heute hier. Das hätten die überhaupt nicht geglaubt. Also einfach festzustellen, das ist echt, dass die Idee funktioniert hat und sogar noch viel besser, als man sich das eigentlich hat vorgestellt. Ne? Klar, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nur mit erfolgreichen Gründerinnen und Gründern bisher gesprochen. Es gibt beim Gründen, muss man sich vielleicht auch gar nicht so, darf man jetzt vielleicht auch gar nicht so schön malen. Es ist ja oft so, dass viele Startups oder Ideen oder Gründungen auch gar nicht funktionieren oder dann aus verschiedenen Gründen, weil die Gründer oder Gründerinnen sich nicht, ja, in Konflikte haben oder so und dann auseinandergehen. Die Idee einfach nicht funktioniert oder nicht profitabel ist, man nicht schafft, irgendwie ein effektives Marketing zu machen, eine Brand aufzubauen und dadurch ist zwar dann vielleicht die Idee gut oder das Produkt gut, aber es bringt dann auch nichts, wenn man nicht sichtbar ist und nicht gesehen wird. Also ich habe jetzt natürlich auch viel nur mit Menschen bisher auch Kontakt gehabt, die es auch wirklich geschafft haben, eine erfolgreiche Brand oder ein erfolgreiches Unternehmen, Startup aufzubauen und noch wenig mit Gründern oder Gründerinnen, die halt wirklich gescheitert sind und die vielleicht dann auch sagen würden, okay, ich habe es jetzt bereut. Wo ich da aber auch sicher bin, dass die sagen würden, okay, ich habe aber so viel gelernt, ich bereue es eigentlich gar nicht.
Das ist ja spannend.
Also ich selber bin jetzt zwar auch noch nicht Gründer oder Gründerin, aber das, was ich jetzt immer so mitbekomme, ist einfach alleine das, was man an Erfahrung sammelt, dadurch erhöht man ja auch seinen eigenen Marktwert letztendlich. Wenn man dann doch wieder einfach sagt, okay, ich habe es jetzt mal probiert mit dem Gründen, aber ich gehe jetzt wieder zurück in die Jobwelt, weil ich Gründer ist nicht so mein Ding, bin ich nicht der Typ für, habe ich jetzt festgestellt, ist auch eine Learning Experience für mich. Ich habe das auch mal probiert. Ich weiß, ich bin nicht der geborene Unternehmer oder Gründer, sind wir ja auch alle nicht. Und ich gehe jetzt doch lieber ins Angestelltenverhältnis zurück. Und das ist ja auch eine wunderbare Erkenntnis. Das, was die Menschen viel eher bereuen, ist ja das, was sie nicht tun.
Genau, absolut. Also man hätte es ja auch nie erfahren können, wenn man es nicht gemacht hätte. So, ne? Woher soll man sonst wissen, ob man dafür gemacht ist, in Anführungsstrichen, ne? Genau.
Ja.
Du hast ja den Podcast Kaltes Wasser gegründet, weiß ich nicht, aber du machst das so. Genau. Du bist ja noch im Angestelltenverhältnis, bist Umweltingenieur angestellt. Und wie schwer war denn das für dich, das Ganze zu starten? Ich glaube, vor einem Jahr hast du es gestartet, wenn ich richtig informiert bin, ne? Und, und warum? Also was steht dahinter? Möchtest du selber gründen oder was war so deine Motivation?
Ja, gute Frage. Ich habe einen sehr guten Freund, den Kevin, wohnt in Berlin. Wir haben beide zusammen studiert. Und das war schon so, dass ich in Köln auch angefangen hatte, hier als Umweltingenieur wirklich so im Ingenieursbereich auch tätig zu sein. Und wir tauschen uns sehr, sehr oft aus. Also kann ich auch sehr empfehlen, dass man jemanden hat, mit dem man sich mal öfter auch so Wir haben es Goal Call genannt, also einfach ein Telefonat, wo wir wirklich über so unsere persönlichen Ziele und ähnliche Sachen uns einfach nur unterhalten und sprechen. Wir haben irgendwann mal an einem Wochenende in Berlin gesagt, okay, eigentlich haben wir mal Lust, irgendwie so einen YouTube-Channel zu starten. Und denn wir sind der Meinung, dass jede Person auf der Welt eine Geschichte zu erzählen hat. Und wir würden diese Geschichten gern noch sichtbarer machen. Und jetzt nicht nur die Geschichten, die es sowieso schon gibt im Fernsehen, sondern wirklich Leute, die theoretisch zufällig läufst du auf der Straße und pickst dir eine Person aus und fragst einfach mal, hey, hast du Bock, irgendwie deine Geschichte zu erzählen? Und da sind wir oder waren wir der Meinung, da sind wir sicher, dass jeder irgendeine Geschichte hat und jeder hat ja auch irgendeine Geschichte. Hat schon irgendwas durchgemacht, hat irgendwas gelernt in seinem Leben und wollten diese Geschichten hörbarer machen. Und da war man halt auch nicht so konkret. Und er war in Berlin, nicht in Köln, deswegen ist daraus irgendwie nichts geworden. Ich habe dann in meinem Job selber bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich sagte, okay, ich möchte nicht mehr dieses reine Ingenieurstechnische machen, mit Pumpen auslegen, Ausschreibungen erstellen und so Planungspläne erstellen und so weiter und so fort im Bereich der Kläranlagen und habe dann eine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht zum Mediator. Mediator, da geht es darum, dass man professionelle professionell Konflikte begleitet in Unternehmen, aber auch zwischen Paaren. Und bei uns dann aber auch mehr in Richtung mit dem Ziel Bürgerbeteiligung. Also wir haben ja immer mehr Entscheidungen, haben wir jetzt ja gerade erst im Wahlkampfjahr mitbekommen. Die Bürger und Bürgerinnen wollen immer mehr und mehr involviert auch sein bei Entscheidungen. Wo geht die Straße her? Da soll ein neues Windrad gebaut werden. Da haben wir was dagegen. Es muss aber irgendwie gebaut werden, wenn wir klimaneutral werden wollen und so. Ne? Also sehr viele Konflikte, die es auf der planerischen Ebene auch gibt. Und hat mich sozusagen inhaltlich in meinem Beruf nochmal umorientiert beim gleichen Arbeitgeber durch eine Weiterbildung, auch in Gesprächen halt mit meinen Vorgesetzten, dem ich das auch kommuniziert habe. Ja, ich bin in dem Bereich jetzt nicht mehr so zufrieden. Und klar, die wollen ja auch nicht, dass der Mitarbeiter dann weggeht, sondern versuchen dann ja auch irgendwas möglich zu machen. Und da ist dann die Weiterbildung rausgekommen und dass ich mich eher in einem anderen Bereich dann auch wiedergefunden habe. Und ich habe dann irgendwie, weil ich schon sehr lange Podcasts auch höre, gesagt, okay, ich möchte mal das Medium-Podcast auch ausprobieren und mal von innen kennenlernen. Und gleichzeitig ist es eine Gelegenheit für mich auch noch, mich weiter vorzubilden. Denn in der Mediation geht es oft darum, da auch, dass man gut zuhören kann, aktiv zuhören kann. Das ist auch eine Kunst für sich und dann auch entsprechende Fragen stellt. Und da kam mir halt so ein Interview-Podcast eigentlich als ganz interessantes Instrument vor, mich selber, also das noch weiter üben zu können, weil es intern bei uns im Unternehmen noch nicht so die vielen Projekte gab, wo ich jetzt direkt als Mediator, Moderator dann tätig werden konnte. Und so wollte ich einfach Gesprächsführung für mich selber da mich weiterentwickeln und auch ja das sozusagen als Weiterbildungstool für mich nutzen, gleichzeitig aber mein Netzwerk weiter aufbauen, indem ich spannende Persönlichkeiten im Bereich des Social Entrepreneurships Bereichs interviewe und die sozusagen in meinem Netzwerk auch sind. Und ja, dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich mich dann mit in diesen Goal Calls einfach gesagt habe, ja, ich will mal Podcast starten. Und das hat dann wirklich einen Monat nur gedauert. Dann haben Kevin und ich mal so einen Probe-Podcast gemacht. Da habe ich ihn quasi mal interviewt, einfach mal für mich festzustellen, okay, ich habe jetzt diese Idee und diese Vorstellung, ich will den Podcast machen. Das, was wir vorhin schon hatten, kleine Schritte einfach mal anfangen. Und habe dann das Interview geführt mit ihm und habe dann da auch festgestellt, okay, was muss noch besser laufen? Was hat nicht so gut funktioniert? Aber für mich hat auf jeden Fall festgestellt, okay, es macht mir Spaß. Mhm. Und ja, dann habe ich angefangen, okay, Gedanken zu machen, was brauche ich? Dann zum einen die technischen Sachen, du brauchst halt ein Mikro, Schneidesoftware und so weiter und so fort. Das sind ja nur also Sachen, die relativ schon abgehakt sind. Kann man sie auch lange daran aufhalten. Ist aber auch eigentlich relativ schnell abhandelbar. Und ja, dann brauchte ich ja noch Gäste. Und habe dann einfach mal angefangen, Leute aus meinem persönlichen Netzwerk erstmal anzuschreiben, wo ich wusste, die haben was gegründet. Aber auch dann diesen Sprung gewagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal ganz unbekannte Leute an, die ich nicht kenne und die eigentlich schon viel mehr erreicht haben als ich. Und frage die, ob die Lust hätten, mit mir sich über ihre Idee und über ihre Anfänge zu unterhalten, damit ja, sie mehr ihre Geschichte natürlich erzählen können und ich für mich persönlich mehr von ihnen lernen kann und gleichzeitig diese Geschichten aber auch noch ganz anderen Hörern und Hörerinnen verfügbar mache. Und das geht dann wieder ein bisschen zurück auf das ursprüngliche, diese ursprüngliche Idee, Geschichten noch hörbarer zu machen.
Und hat das, ja. Hast du damit gute Erfahrungen gemacht? So, ich nenne es jetzt mal Kaltakquise, ist es ja so ein bisschen.
Ja.
Hast du damit gute Erfahrungen gemacht?
Also du fragst jetzt, inwiefern so die Rückmeldungen waren.
Nee, ich meine für dich sein, so. Oder? Also ich spreche jetzt so, also das war für dich ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, wie du so ja, schön ja, immer definitiv. Sagst, so die Komfortzone zu überwinden. Wie war das für dich? Also hast du damit gute Erfahrungen gemacht gleich oder war das sehr schwierig?
Nee, also ich habe gute Erfahrungen gemacht, aber es ist echt dieser eine Punkt, man muss es einmal gemacht haben und dann bricht irgendwie so eine Mauer und dann merkt man so, boah, ist da eigentlich gar nicht so schwierig oder ist da gar nichts dabei oder die Leute tuscheln jetzt nicht hinter meinem Rücken oder sowas. Also wenn ich das erste Mal das auch so mit meinen Freunden bei Social Media oder so dann auch geteilt habe. Übrigens, ich mache jetzt mal einen Podcast. Da malt man sich ja auch irgendwelche Szenarios aus. Okay, dann lässt dann die wahrscheinlich mit irgendwie im Hintergrund oder was weiß ich. Ja, Podcast, der kann das doch gar nicht und so. Aber da kommt dann eigentlich komplett das Gegenteil. So Leute, die da also einfach interessiert sind und sagen, hey, cool. Und sag mal Bescheid, wenn es losgeht und so. Und ja, man malt sich da immer viel zu viel negative Sachen aus.
Katastrophen-Stories, ne? Ja, genau. Ja.
Und mittlerweile habe ich gar kein Problem, irgendwelche Leute irgendwie anzuschreiben. Ne? Ja. Also, cool. Ich habe es neulich bei Franziska von Einblick versucht. Du kriegst halt manchmal keine Nachrichten zurück, ne? Weil ich probiere es ja über verschiedene Kanäle. Nur über LinkedIn oder Instagram und so weiter. Man hat ja heute das Internet. Und die Leute sind ja heute viel einfacher zu erreichen. Also vor 10 Jahren. Wäre es ja unmöglich gewesen, dass man irgendwelchen, ich sag mal, auch prominenteren Leuten irgendwie schreibt. Aber heutzutage ist hat easy, man diese ne? Möglichkeit über die Social Media Kanäle, dass die Leute auch wirklich das lesen. Und da gibt es natürlich manchmal auch mal eine Rückmeldung, wo die Leute sagen, okay, passt gerade nicht in Kram, sind gerade so busy, keine Zeit für ein Podcast-Interview. Und oder Leute, die es halt irgendwie noch gar nicht gelesen haben. Und dann denken, okay, dann haben die natürlich irgendwie 500 Nachrichten in ihrem Postfach. Ja. Natürlich klar, dass sie es nicht gelesen haben, dann probiert man es halt nochmal einen Monat später oder über einen anderen Kanal. Und andere, wo man dann aber eine Antwort zurückbekommt, hey, cool, ja, wir sind Freunde und schreibt mal eine E-Mail da und dahin. Und dann denkt man sich so, wow, das super, ging ja jetzt überraschend einfach.
Genau, dranbleiben, ne? Ja. Mutig bleiben.
Definitiv. Und
was
von daher einfach mal probieren.
Ja, genau. Einfach
weil mal das probieren. Schlimmste ist, dass jemand Nein sagt. Und dann fragt man jemand anderen.
Absolut, ja. Was kannst du denn noch Menschen raten, die jetzt vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen wie deine interviewten Gäste, die vielleicht ja, selber gründen wollen oder auch einfach den Job wechseln wollen? Also die sozusagen an der Klippe stehen, sozusagen zu springen ins kalte Wasser, ja. Was kannst du diesen Menschen raten, außer das, was du gerade schon gesagt hast, kleine Schritte zu machen? Genau.
Also das, was sehr oft kommt von meinen Gesprächspartnerinnen, ist, das hört man auch oft und immer wieder, einfach mal machen. Das ist echt tatsächlich, also ist jetzt vielleicht so ein Vorurteil, weil man sich denkt, ja, das ist jetzt einfach für dich, das zu sagen. Aber die meinen das halt echt wirklich ernst, einfach mal zu machen und aus dem Kopf wirklich ins Tun zu kommen. Und alles, was man sich irgendwie vorstellt oder überlegt oder vielleicht auch schon mal niedergeschrieben hat, einfach mal auszuprobieren und tatsächlich mal was zu machen. Und sich nicht nur Sachen zu überlegen. Und einfach, also wie es auch mein Podcast, also hätte ich auch noch ein halbes Jahr überlegen können, wie mache ich es und wen schreibe ich da an und so weiter und so fort. Und einfach anfangen, rausgehen, gucken, was dann auch für Feedback zurückkommt. Und was glaube ich auch helfen kann, ist einfach, wenn man jemanden hat, mit dem man mal das auch durchsprechen kann. Ne, ob es eine gute Freundin ist oder deine Mutter oder wie auch immer. Manchmal ist es vielleicht nicht die beste Idee, dann auch die Eltern zu fragen, weil die haben dann vielleicht noch ganz andere Vorstellungen, was gut für einen ist. Aber jemanden, wo man weiß, okay, der ist mutig genug, mir auch ehrlich Feedback zu geben und mir ehrlich zu sagen, der mich auch gut genug kennt und weiß, was gut für mich ist und was ich für eine Person bin, so vom Charakter und was mir gut tun würde. Das hat mir halt enorm geholfen, um einfach auch ins Machen zu kommen. Weil man so eine gewisse, also wie beim Joggen auch. Also ich verabrede mich immer mit Leuten zum Joggen, weil ich dann weiß, okay, ich muss dann da auch jetzt aufstehen und ich muss, wenn der Wecker klingelt, kann ich nicht auf Snooze drücken und dann drehe ich mich nochmal um und dann sage ich, ja, ach komm, ich gehe morgen nochmal joggen oder ich gehe heute Abend joggen. Und dann mache ich es doch irgendwie nicht. Denn wenn ich mich verabredet habe, dann muss ich auch da sein und ziehe mir dann tatsächlich die Schuhe an. Und ab dem Moment, wo ich mir dann auch die Schuhe angezogen habe, dann ist auch dieser innere Schweinehund einfach weg. So, dann bin ich zwar noch gar nicht gelaufen, aber allein dieser erste kleine Schritt, ich habe mir jetzt schon mal die Schuhe angezogen, bin aus der Tür raus, dann ist eigentlich schon das Schwierigste getan, weil dann bin ich schon fast am Laufen und bin schon eigentlich fast fertig. Ja.
Ja, ein kleines Backup, was du da hast, ne? Mit den Menschen, genau. Ja, hätte ich aber auch, mache ich auch, genau. Am besten immer schön nach draußen geben, was man alles so vorhat und so. Dann kommt man noch ein bisschen einfacher ins Tun. Ne? Hast du mit Menschen auch gesprochen, die sozusagen also losgegangen sind und dann vielleicht so auf erste Schwierigkeiten gestoßen sind? Gab's da vielleicht Tipps oder gab's da, also wie kann ich damit umgehen? Das ist eigentlich so meine Frage, ne? Wenn so die ersten Schwierigkeiten auftauchen, dass ich nicht sofort wieder einknicke und sage, ach nee, doch nicht und einfach wieder zurück in meine Komfortzone kippe. Was kann ich da tun, wenn da so die ersten Hürden sich sichtbar machen?
Ja, also zum einen hilft es, glaube ich, dass man schon im Vorhinein weiß, okay, es werden auch Zeiten kommen, die werden schwierig. Also gibt es ja dieses berühmte Bild, dass es nicht irgendwie eine straight line ist, der Weg hoch auf den Berg, sondern da geht es auch mal durch ein kleines Tal oder man muss durch einen kleinen Fluss durchwarten. Oder ja, da kommen Moskitos und ich laufe vielleicht in die falsche Richtung, muss dann meinen Weg irgendwie erstmal noch zurück durchs Gestrüpp wieder auf den richtigen Weg finden. Dass es halt nicht einfach nur straight ganz gemütlich den Berg hochgeht, dass einem schon im Vorhinein eigentlich klar sein sollte, dass man da mental eigentlich doch schon darauf vorbereitet ist und dann schon weiß, wenn die Situation kommt, okay, jetzt ist hier gerade eine Gelegenheit für mich, dass ich was lernen kann. Also es ist, glaube ich, oft einfach auch nur eine Mindset-Sache, dass man sich nicht irgendwie reinziehen lässt in diesen Sog von wegen, oh, jetzt passiert was Schlimmes und das ist, dann macht man sich selber kleiner und so weiter und so fort und lässt sich halt runterziehen, sondern die Art und Weise, wie man diese Situation sieht, ist halt enorm wichtig. Und das bei mir könnte es jetzt sein, dass ich, fünf neue Gäste suche, ich habe fünf angeschrieben und fünf sagen, nee, ich kann nicht. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt, dann lasse ich das in meinem Podcast, weil ich kriege keine Gäste. Dann schreibe ich halt die nächsten fünf an. Und guck, wer da zurückschreibt. Und also bei Gründerinnen und Gründern, mit denen ich unterhalten habe, ist es ähnlich gewesen. Die haben alle ihre Probleme gehabt. Seien das irgendwelche rechtlichen Probleme, die sie noch dann lösen mussten, wo sie sich irgendwie für einen Namen entschieden haben. Dann sind sie zum Notar, wollten dann die Marke anmelden, haben dann festgestellt, ups, die Marke gibt's schon, hat schon wer anders. Und da muss man sich nochmal irgendwie eine andere Domain sichern oder irgendwie sowas, ne? Also Sachen, die einfach doof gelaufen sind. Das haben die alle durchgemacht. Also wirklich, das ist echt, glaube ich, eine Mindset-Sache, sich zu sagen, okay, diese Situationen werden kommen. Und wenn sie kommen, dann sehe ich die aber als Gelegenheiten, mich noch weiterzuentwickeln, weil ich da was erlebe, wo ich was lerne und neue Sachen erfahre. Und genau dieses neue Erleben und mit neuen Sachen klarzukommen, die sind eigentlich so wertvoll und ist eigentlich was man tagtäglich suchen sollte auch oder sich darauf freuen sollte, dass man was Neues lernen darf und in solche Situationen auch irgendwie kommt.
Total, wunderbar, das hast du richtig schön gesagt. Das, ja, also klar, kenne ich auch, ne, zu Genüge, an allen Ecken und Enden. Man stellt sich das immer so vor, also man plant das und dann gibt es doch an der einen oder anderen Wegbiegung dann doch mal eine andere Hürde und eine andere Abbiegung danach, als man das vielleicht am Anfang so geplant hat. Ich glaube, das ist normal, ne? Genau, sich darauf einzustellen, ist, glaube ich, schon im Vorwege total wichtig. Ja, Super.
Ja. Und ich meine, das ist ja im Job genauso. Also wir haben ja alle unsere ersten Gehaltsverhandlungen gehabt oder wir haben das erste Mal festgestellt, okay, der Job, der fesselt mich jetzt nicht mehr so. Und da muss man sich ja überlegen, okay, kann ich was hier jetzt im Unternehmen erreichen, indem ich meine Unzufriedenheit irgendwie auch dann kommuniziere und konstruktiv in meinem Vorgesetzten darüber rede. Und auch dieses Gespräch ist sicherlich dann auch was Neues, aber etwas, wo man irgendwie dann auch durch muss, wenn man Veränderungen sehen möchte oder auch erfahren möchte und oder halt, wenn man an den Punkt kommt, okay, ich möchte kündigen, weil ich jetzt nochmal was ganz anderes probieren möchte. Und man weiß ja noch gar nicht, also bei mir war es ja genauso, ich habe ja was studiert und erst wenn man tatsächlich anfängt, irgendwie in dem Bereich zu arbeiten, merkt man dann vielleicht irgendwann, okay, ist es nicht das, was ich mir so darunter vorgestellt habe. Und ich glaube, die Situation, dass man direkt das findet, was einen wie fesselt, ist selten. Ich habe ein paar Freunde, die wussten direkt schon in der Schulzeit, sie wollen Medizin studieren und Arzt werden und so weiter und sind auch immer noch super happy damit. Die beneide ich oft, weil sie von Anfang an wussten, was sie machen wollten und auch genau das machen konnten durch ihre Noten und so weiter und so fort. Und bei mir war es aber auch so, dass ich das natürlich von Anfang an nicht wusste. Und dann habe ich erstmal was Generelles studiert. Sowas wie Umweltingenieurwesen. Das ist nur nicht so spezifisch. BWL ist ja sicherlich auch mal was Großes. Das studiert man, glaube ich, ganz gerne mal. Einfach, weil man einfach weiß, viel machen kann. Da hat man auch so viele Türen, durch die man gehen kann. Und man kann auch super einfach dann noch die Branche wechseln. Und ich glaube, da kommen viele immer an diesen Punkt, dass man dann mal merkt oder sich überlegen muss, okay, bin ich da jetzt gerade noch glücklich? Und dann muss man auch den Mut haben, für sich selber einzugestehen, okay, ich brauche Veränderung. Und sich dann halt zu überlegen, okay, wie kann diese Veränderung kommen? Ist das im Gespräch mit meinem Vorgesetzten, dass es irgendwie intern möglich ist durch Weiterbildungen und vielleicht in einer anderen Abteilung? Oder muss ich ganz das Unternehmen wechseln und mal was Neues probieren und das so lange machen, bis ich das gefunden habe, was mich glücklich macht. Also ich habe immer so dieses Bild von einem Buffet, ne, dass man an einem Buffet schmeckt ja auch immer nicht alles. Und ich muss, ich gehe immer hin und wenn der Teller groß genug ist, passt sowieso nicht alles drauf für ein Buffet, aber ich probiere mal alles am Buffet. Und dann gehe ich irgendwann nochmal hin und hole mir das, was mir geschmeckt hat. Und so muss ich mich halt erstmal durchs Buffet durchprobieren und durchschmecken, bis ich das gefunden habe, was mir am besten und wo ich gerne nochmal mir einen Nachschlag hole. Ne? Oder beim Nachtisch angekommen bin, der meistens sehr lecker schmeckt.
Ja, genau.
Aber ich muss erstmal viele Sachen probieren, ja, bis ich weiß, was zu mir passt, zu meiner Person und was mich fesselt. Und viele von denen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, Gründerinnen und Gründern, die haben halt am Anfang das gefunden direkt. Oder die haben sich einfach ihr eigenes Rezept ausgedacht, sozusagen, und kochen sich ihr eigenes Lieblingsessen direkt von Anfang an und gehen gar nicht erst zum Buffet. So, dadurch, dass sie gesehen haben, ich habe hier diese Idee und ich möchte die umsetzen. Und da hängt dann einfach so viel Leidenschaft an dieser Idee, dass es dann erstmal für 15 Jahre nichts anderes gibt und da voll der Fokus drauf geht und sie einfach drin aufgehen.
So, quick and dirty zum Ende.
Ja.
Dreisatzvollendung. Hast du Lust drauf?
Okay. Ja, gerne.
Okay, super. Ja. Der Sprung ins kalte Wasser bedeutet für mich?
Das ist eine gute Frage. Spontan, ne? Neues zu probieren.
Okay.
Das war tatsächlich das Erste, was mir in den Kopf gepoppt ist. Genau, ja.
So gut, genau. Neues Probieren. Hörer und Hörerinnen merken schon, dass das nicht abgesprochen war hier. Das ist super. Genau. Ja. Das größte Learning meiner bisherigen Karriere ist?
Für sich selber einzustehen.
Ja.
Das schön. Ist enorm wichtig.
Ja, absolut.
Denn am Ende des Tages geht es um unsere mentale Gesundheit, um unsere körperliche Gesundheit. Also ich glaube, wir alle kommen viel zu selten dazu, Sport zu machen und man muss sich die Zeit nehmen, die man für sich braucht und am Ende des Tages ist man selber wichtiger als irgendwie das Unternehmen.
Absolut.
Also wenn man zum Beispiel mal auch da sitzt und da Überstunden macht und ja, am Ende des Tages ist man irgendwie ersetzbar. Und ja, es gibt nichts Wichtigeres als das eigentliche persönliche Wohlbefinden, ja, mental und auch körperlich.
Super. Wenn ich 80 bin, möchte ich rückblickend
einen positiven Einfluss auf diese Welt gehabt haben.
Superschön. Danke dir, Tillmann. Wenn ich mit dir in Kontakt treten will, wo kann ich das machen? LinkedIn oder wo würde man dich am besten finden?
Ja, sehr gerne. Ich bin auf LinkedIn und Instagram sind die Kanäle, wo ich am aktivsten bin sozusagen. LinkedIn, Tillmann Vorhoff. Du wirst wahrscheinlich auch alles in den Shownotes verlinken. Instagram, @Tillmann Vorhoff oder auch @KaltesWasserPodcast oder ansonsten genau auch bei Spotify oder wo man Podcasts hört. Kaltes Wasser Podcast und da sind dann auch immer noch unter den Shownotes überall meine Socials dann verlinkt natürlich.
Super. Ja, vielen Dank, Tillmann. Fand ich super spannend, das Gespräch mit dir. Du hast ja viele Menschen interviewt und das war klasse, da mal so ein bisschen Einblick zu kriegen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die ganzen Insights in die Gespräche.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich kriege das ja auch mal nur erzählt von anderen. Und von daher danke für die Gelegenheit, da auch nochmal für mich selber zu reflektieren, jetzt im Gespräch mit dir und für deine spannenden Fragen.
Super, danke dir. So, hat dir das Gespräch mit dem Tillmann gefallen? Ich hoffe doch sehr und ich würde mich darüber riesig freuen, wenn du diesen Podcast dann auch bewertest, wenn es dir gefallen hat. Und zwar auf Apple Podcast, da kannst du eine Rezension hinterlassen in Form einer Sternebewertung, aber natürlich auch in Form eines kleinen Feedbacks, dass du schreibst, was dir ganz besonders an diesem Podcast gefällt. Das würde mir riesig helfen, diesen Podcast noch bekannter zu machen und auch anderen Menschen davon zu berichten, was dieser Podcast bereithält. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du das in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis Menschen empfiehlst, wo du glaubst, dass die davon profitieren können. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für dein Gehör, für deine Zeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.